Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt.
Hand aufs Herz, wären Sie gerne reich? Und würde das für Sie dann Glück bedeuten? Lässt sich Reichtum vor allem daran bemessen, wie viel Geld man im Rücken hat? Und das Glück, liegt es nicht oft gerade in den Dingen, die nicht materiell sind? Menschheitsfragen, die sich schon ewig stellen und die wohl nur sehr individuell zu beantworten sind. Nichtsdestotrotz rankt sich ums Reichwerden und auch ums Glücklichsein eine schier unerschöpfliche Ratgeberindustrie. Das war auch schon 1930 so, als Felix Joachimson seinen Kursus in 10 Abteilungen verfasste mit dem Titel »Wie werde ich reich und glücklich?« Inspiriert von einem Heftchen, das in die Berliner Haushalte flatterte, entwickelte er zusammen mit dem Komponisten Mischa Spoljanski eine spritzig-ironische Kabarettrevue. Und die verspricht nun auch noch knapp 100 Jahre später am Theater Heilbronn Antworten auf die Frage, wie werde ich reich und glücklich zu geben.
Man möchte so gerne die einfache Lösung für komplexe Probleme. Das wollen wir dann alle. Und wenn einer sagt, guck mal, lies mal das, dann kannst du was auch immer abnehmen, glücklich werden, zufrieden sein, ausgeglichen sein. Dann denkt man, ach, vielleicht Marie sagt irgendwann, die liest das so, das müsste man doch glatt mal ausprobieren. Und denkt man, ja, genau das.
In dieser Folge der Hörbühne werde ich sowohl mit ihm, mit Regisseur Thomas Winter sprechen, als auch mit dem musikalischen Leiter Kai Tietje. Auch Hauptdarsteller Lennart Olofsson ist mit von der Partie und einige Szenenausschnitte, die haben wir ebenfalls vorbereitet. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Mein Name ist Katja Schlonski. Dann hören wir doch gleich mal rein. Der junge Kiebis nimmt, trotz seiner Geldsorgen, das Leben mit Humor. Aber langsam wird's eng. Es droht sogar der Rausschmiss aus seiner Wohnung. Da kommt ihm dieses Ratgeberheftchen in Bezug auf Reichtum gerade recht.
Sehr geehrter Herr, ich erlaube mir, Ihnen aus Reklamegründen meine neue Broschüre »Wie werde ich reich und glücklich?« unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Leben Sie nach den von mir in populärer, leicht fasslicher Form aufgestellten Elementargrundsätzen und der Erfolg wird nicht ausbleiben. Erst dann veranlassen Sie Ihren werten Bekanntenkreis, die beiliegende Broschüre von mir zu beziehen, Preis 1 Reichsmark 20 zuzüglich Porto, mit dem Ausdruck vorzüglichster Hochachtung ganz ergebens. Das ist der höflichste Brief, den ich seit Jahren bekommen habe. Mal sehen. A. Wie werde ich reich? B. Wie werde ich glücklich? Na, B kann warten, wenn man erst reich ist. Erster Leitsatz für beide Lebensziele der gleiche. Sei zu jedem liebenswürdig, keinen Stoß zurück, dann verhilft dir gern jeder zu Reichtum und zu Glück.
Lennart, du bist seit dieser Spielzeit am Theater Heilbronn. Jetzt spielst du die Hauptrolle in Wie werde ich reich und glücklich, nämlich den Kiebis. Wie viel Respekt hast du davor? Oder überwiegt vielleicht auch die Freude, endlich in Heilbronn so eine Rolle mal spielen zu dürfen?
Ich glaube, es ist eine sehr gute Mischung von beidem. Also der Respekt ist auf jeden Fall da. Ich habe in verschiedenen Musicals schon größere Rollen gespielt, auch an anderen Häusern, an denen ich war. Aber diese Größe habe ich tatsächlich noch nicht gehabt an Rolle in einem Musical. Das erfüllt mich durchaus mit Respekt, aber ich finde, gerade nachdem ich das Stück gelesen habe und daher ja auch erst wusste, wie groß die Rolle ist, habe ich gleich gemerkt, dass das eine sehr lustige, freudige Produktion wird, die sehr viele schöne Herausforderungen mit sich bringt.
Du hast Musical studiert an der Hochschule in Osnabrück und wie du sagst, auch schon in etlichen Inszenierungen mitgespielt. Wie würdest du denn diese Kabarettrevue einordnen? Hat sie auch für dich einen besonderen Reiz?
Absolut. Ich glaube, es ist ganz häufig so, dass wenn man Musical hört und sich mit diesem Genre nicht wirklich beschäftigt hat, denkt man irgendwie an die großen Broadway-Shows mit Jazzhands und Stepptanz und 40-Mann-Tanzensemble auf der Bühne. Aber das ist ja gerade auch in der deutschen Musical-Welt eigentlich ein viel breiter gefasster Begriff, der für mich eigentlich hauptsächlich eben die drei Disziplinen Tanz, Gesang und Spiel irgendwie verbindet. Das haben wir hier definitiv. Ich finde, dass die Bezeichnung Musical auch auf dieses Stück definitiv zutrifft. So für mich sind da ganz viele Einflüsse, die sich erkennen lassen aus verschiedenen anderen Genres, aber Musical trifft es für mich da eigentlich sehr gut.
Wer ist dieser Kiebis? Was ist das für ein Typ?
Ich glaube, Kiebis ist ein sehr praktikabler und gewiefter Mensch, der wenig vorausdenkt. Der geht ganz unvoreingenommen in Sachen rein, nimmt sich einfach der Situation an, wie sie ist. Der schmiedet keine großen Pläne, sondern der sagt, ich will jetzt das und das erreichen. Dann gehe ich jetzt los und mache das. Und wenn ich da bin, schaue ich, wie es wird.
Kiebis trifft auf Marie, die Tochter aus gutem Hause, die zwar reich ist, aber sich nutzlos fühlt und mit Hilfe des Ratgebers nun das Glück suchen will. Damit nimmt die Geschichte Fahrt auf. Die Uraufführung wurde 1930 frenetisch gefeiert, kurz danach verfilmt, tja, und dann? Mit Regisseur Thomas Winter spreche ich darüber.
Thomas, das ist ein Wunsch von dir, dieses Stück auf die Bühne zu bringen. Wie werde ich reich und glücklich? Das war 1930 ein Riesenerfolg, wurde auch verfilmt und ist dann aber irgendwann in der Versenkung verschwunden, bis Anfang der 2000er Jahre. Wie erklärst du dir das?
Ja, das ist schwierig, weil das frage ich mich wirklich. Mein Wunsch war das deswegen, das zu machen. Ich habe zu meinem Abschluss an der Folkwang von Spoljanski und Georg Kaiser zwei Krawatten gemacht. Das war auch so ein Stück aus der Zeit. Und da weiß man dann, dass unter den Leitungen von Max Reinhardt in Berlin wahnsinnig viel dieser, damals hieß noch Revuen, die haben auch immer einen anderen Titel, in unserem Fall eine Kabarettrevue, gemacht wurden und die auch großen, großen Erfolg hatten. Und nach dem Krieg haben im Grunde Ost wie West angefangen mit amerikanischen Musicals wieder und haben komischerweise nicht da angeknüpft. Warum? Sophie, die Dramaturgin, sagt manchmal, die wollten was anderes, man wollte was Neues. Ich glaube, es ist auch deswegen verschwunden, vielleicht weil die Nationalsozialisten diesen Film eingestampft haben. Hätten wir den heute noch, glaube ich, wäre das bei uns anders im Bewusstsein, weil der Blaue Engel ist ja bei uns auch im Bewusstsein. Und dann sagen alle so ein bisschen mehr, Friedrich Holländer kenne ich, aber Mischa Spoljanski ist mir ganz fremd geworden. Ich weiß es nicht genau. Ich gucke das immer an und denke, das ist uns wahnsinnig nah. Alles, was die da erzählen, das hat auch so einen ganz eigenen, ich denke, einen deutschen Humor.
Was ist das Spannende daran für dich?
Wenn ich es ganz kurz zusammenfassen würde, würde ich sagen, auf der einen Seite ist wirklich wahnsinnig gut gemachtes Unterhaltungstheater, ist aber eindeutig kein amerikanisches Musical. Diese Geschichte macht vielen sehr viel Spaß, wenn sie sie sehen, aber ein Disney-Drehbuchautor würde die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, das geht doch nicht. Auch diese Texte, dieser Wortwitz, der da drin ist. Ich frage mich auch immer, warum ich das Gefühl habe, dass mir das viel näher ist. Also unseren Darstellern geht es ganz genauso. Man ist so ein bisschen, hups, was ist das jetzt? Aber die Deutschen sagen ja immer, wir haben keinen Humor. Ich glaube aber, wir haben einen eigenen Humor. Und der gründet sich irgendwo im Dadaismus. Der geht irgendwo bei Loriot weiter. Also da haben wir Texte von 1930, wo der Oliver Firth irgendwann sagte, hä, ist wie Loriot-Text. Ich meine, ja, da war es aber schon. Es hat aber auch was mit diesem Nonsens manchmal zu tun. Ich habe mal versucht, einem amerikanischen Dirigenten zu erklären, warum Katze-Klo, ja, das macht die Katze froh, lustig ist. Und er sagt, aber es ist doch nicht lustig. Und ich denke, doch, es bringt mich leider zum Schmunzeln. Und gleichzeitig ist es ein Stück, was uns wirklich was sagt. Vielleicht auf einer ganz einfachen, nahezu ja, so eine Hausfrauenweisheit, aber manchmal muss man sich daran erinnern. Weil das braucht man, um glücklich zu werden.
7 Schauspielerinnen und Schauspieler sowie 14 Musikerinnen und Musiker werden sie in Heilbronn auf der Bühne erleben können. Darunter zu Gast Yves Rades als reiche Tochter Marie, hier im Dialog mit Kiebis zu hören.
Ich habe einen Leitfaden, nach dem ich mich unbedingt richte.
Nanu?
Wie werde ich reich und glücklich? Von Dr. C.M. Pausback. Was ist Ihnen denn?
Das ist sehr komisch.
Kennen Sie das Buch?
Ja, ich mache auch einen Kursus.
Tatsächlich?
Ja.
Bei welchem Leitsatz sind Sie?
Beim 2. Und Sie?
Ich bin schon beim 3.
Ach, fühlen Sie sich schon glücklicher?
Glücklich? Wieso? Ach so, nein, ich bin in der anderen Abteilung. Ich will reich werden.
Wie heißt denn Ihr Leitsatz?
Als letzten Rat lass dir bedeuten, wirf alles ab, was dich beschwert, verkehre nur mit reichen Leuten, denn alles andere ist verkehrt. Hübsch, nicht?
Reizend. Und die reichen Leute sind mein Vater und ich.
Gewissermaßen, ja. Was ist denn bei Ihnen jetzt dran?
Hilf den Armen und Schwachen, sie zahlen es 10-fach zurück. Denn andere glücklich zu machen, ist der Anfang vom eigenen Glück. Wie finden Sie das?
Großartig. Na, einen Ärmeren als mich werden Sie kaum finden.
Ein Herzensprojekt ist diese Kabarettrevue auch für den musikalischen Leiter Kai Tietje. Es ist sein erstes gemeinsames Projekt mit Thomas Winter, der ja auch schon eine lange Schauspiel- und Regiegeschichte am Heilbronner Theater hat. Für die Stück haben sich zwei gefunden. Auch Kai Tietje, vielen bekannt von Born to be Wild, ist mit an Bord als musikalischer Leiter. Hat euch da von Anfang an die Lust auf diese Kabarett-Revue zusammengeschweißt?
Auf jeden Fall. Wir hatten ja so ein bisschen sogar die Auswahl bekommen. Wir durften ein wenig selbst sagen, was wir gerne machen wollten. Das war nicht vorgegeben. Und da hatte Thomas gleich mehrere Vorschläge, in welche Richtung es gehen kann. Und als der Name Spoljanski fiel, da stieß er gleich auf große Resonanz bei mir. Ich habe selber schon eine Spoljanski-Revue in der Komischen Oper gemacht. Da haben wir verschiedene Stücke rausgesucht von Spoljanski. Und ich halte es für einen ganz großen und viel zu wenig bekannten Komponisten der Zeit der 20er und 30er Jahre. Und tatsächlich haben wir da uns beide gefunden und hatten beide dieses Gefühl, wir wollten immer schon mal was machen, unter anderem eben dieses Stück. Das nächste, was dann dazu führte, dass dieses Stück ausgewählt wurde, weil es einfach auch perfekt auf diese Besetzung, auf das Hauses, auf die Orchestergröße, die möglich ist und so weiter, passte. Und deswegen sind wir da auf dieses Stück gekommen.
Jetzt auch an dich nochmal ganz grundsätzlich die Frage, was macht für dich den Reiz aus dieses Stücks?
Ich liebe grundsätzlich die 30er Jahre und ich finde, dass da einfach auch noch einiges zu entdecken ist für uns, eventuell auch noch für die Zukunft. Denn man fragt sich ein bisschen, was ist eigentlich deutsche Musik oder europäische Musik? Wir haben uns ja nach dem Zweiten Weltkrieg, haben wir uns ja sehr stark am Amerikanischen orientiert und sagen, alles, was amerikanisch ist, was Swing ist damals oder was Jazz ist und später was Pop und was Rock ist, das ist cool und das ist das, was uns interessiert und eigentlich machen wir genau das. Und das war damals auch schon so übrigens, also die 20, 30er Jahre, die haben auch sehr nach Amerika geschielt, aber sie haben eine eigene Sprache gefunden, damit umzugehen und die war eben wieder ein wenig europäisch, ein wenig mehr europäisch, die war mehr vom Foxtrot, der wiederum mehr vom Marsch kommt und so weiter geprägt und der Swing war nicht nur, es gibt ja diesen Phänomen des Crooners, sagt man in Amerika, der coole, steppende Liebhaber, das sind so die Klischees des Amerikanischen, das passiert da gar nicht in dieser Geschichte, sondern man hat nicht Leute, die ganze Zeit nur sagen, seht mal, wie interessant oder wie attraktiv wir sind, sondern man geht mit denen wirklich durch Geschichten durch und das passiert eben auch in der Musik, das ist schwer zu beschreiben, aber genau das ist es.
Wir werden viele bekannte Hits der 20er Jahre hören, wie Erstens kommt es anders, Auf Wiedersehen oder Ich bin so glücklich. Also der Wiedererkennungswert, der dürfte beim Publikum bestimmt sich einstellen. Auch die Comedian Harmonists übrigens lassen grüßen. Ja. Aber wie präsentiert ihr diese klassischen Nummern? Du hast viel neu arrangiert und ihr habt, glaube ich, auch etwas entrümpelt und was dazugenommen.
Richtig. Es gab einige Songs, wo wir sagten, die können wir heute noch ganz, ganz schlecht erzählen. Also es gibt ein Lied zum Beispiel, wo die unsere Liz sagt, lerne lieben, ohne zu klagen. Da kommt auch noch einfach ein ganz problematisches Frauenbild hinzu. Ich meine, natürlich ist es bei ihr so, sie wird von ihrem Liebhaber quasi abserviert. Aber dann zu sagen, ja, aber das ist die Aufgabe unserer Frauen, jetzt auch noch dabei nicht zu klagen und so. Aber das war aber auch musikalischer Art, haben wir da was rausgenommen irgendwie. Aber dann hatten wir tatsächlich sogar die Erlaubnis des Verlages zu sagen, schaut doch mal bei Spoljanski, er wird ja nicht so oft gespielt. Wenn ihr da was reinnehmen wollt aus anderen Spoljanski-Revues, dann macht das ruhig, damit das Stück noch mehr in Fahrt kommt. Und da haben wir was gemacht, nämlich zum Beispiel, jetzt ich sage nur eine Nummer mal, das ist wirklich auch ein Hit oder wer es nicht sofort weiß, wird es, nachdem er es gehört hat, sofort als Hit empfinden. Das ist Es liegt in der Luft. Das ist eine Nummer aus und das war eine Revue, die hieß auch Es liegt in der Luft und ist insofern so bezeichnend, weil sie irgendwie sagt, irgendwas ist los heutzutage. Das ist so ein bisschen wie im Amerikanischen hat Porter, aber viel später getextet. Nee, es ist gar nicht später, stimmt gar nicht. Das war auch früher, es war auch in den 20ern. Anything goes, also nach dem Prinzip in der heutigen Zeit, alles ist möglich, aber hier ist es eher so, merkt ihr das auch? Irgendwas stimmt nicht in der Gesellschaft. Alles wird plötzlich so hart, alles ist irgendwie so roh und wenn man dann weiß, was danach passiert ist in Deutschland, ist das ist ja auch sehr interessant, wie so ein Gespür von wegen, irgendwas riecht hier komisch, so als Gespür für die Zeit. Und diese Nummer ist so interessant, auch musikalisch so eingängig, dass wir sie hier mit rein installiert haben und wir werden sie auch noch ein bisschen zitieren, vor- und nachzitieren. Ja, und zwei weitere Songs. Einmal möchte ich keine Sorgen haben. Das war auch ein Hit der damaligen Zeit. Es gab auch einen gleichnamigen Film. Den haben wir auf die List noch zugeschnitten und die Instrumentalnummer Morphium. Das sind die drei Stücke, die wir importiert haben in dieses Stück. Aber Aber ansonsten haben wir auch ein paar andere Schrauben angelegt. Also zum Beispiel, dass man Melodien, die einmal kommen, doch an anderer Stelle, wo man sagt, hier könnte es eigentlich noch ein schönes Nachspiel geben. Hier brauchen wir eh noch eine Umbaumusik. So wie man das auch im Musical natürlich immer so macht, dass man sagt, dann kann man doch dieses Stück nochmal schön orchestral nochmal zitieren, so wie es vorher war. Und dann hat man die Nummern auch noch in Erinnerung. Und diese Schrauben haben wir natürlich auch angelegt.
Sie werden merken, was auch mir im Gespräch gleich auffiel. Die beiden Macher brennen wirklich für dieses Stück. Und sie werden an dieser Stelle im Podcast womöglich die musikalischen Einsprengsel vermissen. Die werden erst im Theater zu erleben sein. Bei meinem Probenbesuch war das alles noch im Werden begriffen. Meine Frage an Kai: Wie wird's wohl?
Ein schöner Blick in die 30er Jahre, der aber auch nicht zu hochschwellig ist. Ich glaube nicht, dass wir irgendjemanden im Publikum haben, der sagt, das ist mir jetzt zu skurril oder das ist mir zu wenig modern. Also ich hoffe, dass wir da den richtigen Umgang damit gefunden haben.
Das wird alles sehr unterhaltsam und ich nenne es mal flockig daherkommen. Aber würdest du sagen, die leichte Muse, so leicht ist es gar nicht?
Absolut. Ich möchte jetzt nicht irgendwelche anderen Gattungen dagegen abwiegen, aber natürlich, es ist genau das. Also auch gerade, was ich jetzt mit dem Orchester eben auch geübt habe. Natürlich, man zieht sich ja immer gerne auf Allgemeinplätze zurück und sagt, oh, das swingt es und so weiter. Ja, nee, gut, aber es ist nicht einfach nur Swing. Wir dürfen es nicht so machen, wie wir jetzt heute auf einer Tanzveranstaltung Sachen spielen würden. Wir müssen uns ein bisschen in diese Zeit rein empfinden. Wir haben auch das Thema Walzer. Wir haben ein recht kleines Orchester im Verhältnis zu einem Sinfonieorchester. Also jetzt, wir sind 14 Musiker und wenn man da jetzt einen echten Wiener Walzer anzitiert, dann muss der natürlich auch klingen und das ist tatsächlich eine ganz eigene Kunst, also alles leicht zu kriegen tatsächlich, genau.
Musikerinnen und Musiker werden auch mitspielen. Da habt ihr euch was Besonderes einfallen lassen? Also die sind auch auf der Bühne, ja. Nicht im Orchestergraben?
Das ist richtig. Also erstens sehen wir das Orchester sowieso nicht immer, aber es ist an einem Ort auf der Bühne hinter der Szene, wo wir es immer sehen oder ahnen. Wir haben uns noch was Besonderes einfallen lassen. Wir werden eine Ouvertüre spielen, wo wir mit den ganzen Musikern erstmal vorne stehen und komplett ohne Verstärkung und ohne Noten teilweise einfach etwas spielen, komplett akustisch fürs Publikum, wo wir auch denken, das ist auch ein Zeitsprung. Damals hatte man auch keine Mikrofone. Wir sehen mal wieder, wie Musiker wirklich Musik machen. Und dann gehen wir nach hinten und begleiten das erstmal das Ganze. Aber dann gibt es Szenen, die wo eben Thomas Winter und ich gesagt haben, da wird der Marie, die möchte jetzt gerne Gutes tun und möchte gerne armen Leuten Suppe geben. Aber die Bediensteten finden, dass da arme Leute im Haus ist eigentlich ein bisschen, das wollen sie eigentlich nicht haben. Dann engagieren sie quasi Handwerker oder irgendwie den Hausmeister und sagen, hier könnt ihr mal so tun, als seid ihr die armen Leute und dann bekommt ihr Suppe. Und da haben wir gesagt, ja warum, wenn wir jetzt schon so ein bisschen denken, wir wollen das Personage ein bisschen verkleinern, also wir haben ohnehin nur 7 Darsteller, dann lass uns doch die Musiker die armen Leute spielen lassen. Und wir kommen tatsächlich von hinten nach vorne und sagen, und jetzt, was sollen wir jetzt hier machen? Wir sollen jetzt hier Suppe essen? Warum das denn? Wo bleibt das Geld? Uns wurde doch Geld versprochen dafür, dass wir das mitspielen, diese Charade. So, und das spielen jetzt die Musiker und wir haben auch Gesang, wir haben auch Text tatsächlich dabei und auch noch eine andere Szene, wo die Musiker so eine Art Statistenrolle übernehmen in einer Hochzeit. Also damit es ein bisschen wirklich so das Gefühl gibt, es ist nicht einfach ein Orchester im Graben, das macht seinen Dienst, sondern wir erleben das Orchester als Personen, als Figuren auf der Bühne.
Was würdest du sagen? Ist die Musik in diesem Stück, hat sie vor allem eine dramaturgische Funktion oder führt sie ein Eigenleben?
Beides. Ich finde sie hervorragend eingeklinkt in die Geschichte. Aber was ich vorhin schon andeutete, es ist nicht einfach nur, ich sage das, was vorher eh schon gesagt wurde, nur jetzt mit Musik, sondern es kommt immer etwas Besonderes hinzu. Eine der bekannteren Nummern daraus ist auch Du sowohl wie ich, wo sich nämlich das eigentliche am Anfang schon etablierte Paar der armen Leute, nämlich der Kibis und die Liz, sich erzählen, was wir noch gar nicht wissen, dass sie eigentlich gemeinsam aufgewachsen sind. Und zwar auf den Höfen gespielt haben, schon als Kinder und dann die erste Liebe erfahren haben. Ich habe schon gesagt, es ist ein bisschen tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert und dann plötzlich im Kino haben sie sich zum ersten Mal die Händchen gehalten. Das wird alles nur in diesem einen Song erzählt. Also da nimmt der Song plötzlich eine ganz eigene Fahrt auf und erzählt uns nochmal eine ganz andere Geschichte. Sowas ist häufiger der Fall oder die Musik bedient wirklich komplett, also die Szene. Sie ist dann wirklich szenisch, wenn wir eine Hochzeit haben und alle feiern und das ist dann natürlich auch so, dass die Musik eigentlich eine funktionale Sache in dem Stück hat, ja auch. Genau.
Du arbeitest nun in Heilbronn auch nicht zum ersten Mal mit einem Schauspielensemble. Wie ist es, die gesangliche Herausforderung, die ist ja nicht ohne?
Absolut nicht. Ich zitiere jetzt nur, was ich so höre. Andere Produktionen dieses Stücks sind da auch dran gescheitert. Entweder, dass sie es mit Opernsängern gemacht haben, die konnten es singen, aber die haben diese schnellen, trockenen, witzigen Spielszenen nicht so schön gespielt, wie es Schauspieler können. Oder andere, die es am Schauspiel probiert haben und wo es dann tatsächlich daran scheiterte, dass sie es nicht gut gesungen haben. Hier, und das klingt nach Lobhudelei, aber es ist tatsächlich so, wir haben hier ein tolles, singendes Schauspielensemble. Und wir haben so ideal besetzt, Figuren da drin. Das ist wirklich ein Wunder, sage ich mal so ein bisschen. Und so haben wir jetzt eigentlich ein ideales Ensemble, finde ich, für dieses Stück.
Nochmal zurück zur Handlung. Maries Vater, das ist der erfolgreiche Autoverkäufer Regen, gespielt von Stefan Eichberg. Sein Geschäftsfreund F.D. Lorenz, den Arlen Konietz spielt, hat ein Auge auf Tochter Marie geworfen. Kiebes Jugendfreundin Liz verkörpert Sarah Finkel. Und dann sind da noch Juliane Schwabe und Oliver Firit als die für die Reihenfolge verantwortlich sind, in unterschiedlichsten Rollen. Was ich von Thomas Winter wissen möchte?
Die Hauptfiguren, Kiebis, der Hochstapler, der reich werden möchte, und Marie, die reich ist, aber unglücklich. Sind es eigentlich Prototypen? Sind die austauschbar?
Also dieses Stück, dadurch, dass es so revueartig ist, erlaubt sich auch so Stereotypen rauszuhauen. Das ist ähnlich wie mit den Liedern. Wir würden beim modernen Musical versuchen, sauber von der Szene ins Lied zu gehen. Und hier, jeder fragt immer, warum ist das eine Revue? Genau das. Szene vorbei, rums, ein Lied beginnt. Das haben die halt damals gemacht, da muss man halt mit umgehen. Und ein bisschen so sind auch die Figuren. Das ist nicht überpsychologisiert. Allerdings, ich finde mich in allen Figuren immer mal wieder. Der Kiebis ist ja im Grunde, Hochstapler finde ich gar nicht so richtig. Der Kiebis will reich werden und dann befolgt er diese Anweisung von C.N. Pausbach Berlin, wo drin steht, wie werde ich reich und glücklich. Und da gibt es zwei Kapitel, A, wie werde ich reich, B, wie werde ich glücklich. B interessiert ihn nicht, er will nur A, reich werden. Und dann macht er das. Er sieht vieles andere nicht. Seine Freundin, die er einfach verlässt, das lässt er einfach liegen. Genau wie Marie, die reich ist und denkt, A, interessiert mich nicht, ich mache B, ich will glücklich werden. Da steht drin, sei nett zu den Menschen und tue Gutes, weil das macht glücklich. Und die sieht auch ganz viel nicht. Also es ist ein bisschen, na, Stereotypen würde ich nicht sagen, aber die sind nicht überpsychologisiert. Aber auch alle anderen, die rumrennen. Also F.D. Lorenz, der eigentlich Marie heiraten will, aber ein großer Geschäftsmann ist und einfach nicht dazu kommt. Der singt das wunderbare Lied, man möchte so gerne, aber man kommt nicht dazu. Und dann sitze ich immer da und denke, ja, ich verstehe dich.
Nun hat dieses Stück fast 100 Jahre auf dem Buckel. Wie inszenierst du das? Wie viel wird auch vielleicht historisches Zitat sein? Und wie viel lässt sich auf die heutige Zeit übertragen?
Ich glaube, das funktioniert, deshalb mag ich das Stück so gerne, die Übertragung funktioniert fast ganz von alleine, weil wir überrascht sind, wie sehr wir uns da drin finden. Was der Kai und ich aber gemacht haben, ist, wir haben uns das angeguckt, weil unsere Sehgewohnheiten des Unterhaltungstheaters doch ein bisschen anders sind. Wir haben ein paar Songs ausgetauscht, ich habe das Ding zusammengefasst, ich habe nicht ein großes Personal, sondern zwei weitere Darsteller, die alle anderen Rollen spielen, genommen, um das Ganze auf Tempo zu bringen, dass wir da nicht sitzen und denken, oh ja, das ist ein bisschen lang, wo das mit dem ist. Die Musik und auch das Setting müssen in den Anfang oder eigentlich an den auslaufenden 20er Jahren bleiben, weil das ist einfach so. Aber wir finden uns da drin wieder.
Hören wir noch mal kurz rein in eine Szene zwischen Kiebis und seinem Vermieter namens Mummelmann.
Wie viel ist es denn?
112 Mark.
Wie viel?
112 Mark.
Ich wollte das Haus nicht kaufen, Herr Mummelmann.
Sie haben seit 7 Monaten keine Miete gezahlt.
Es kann nicht jeder mit den Millionen um sich werfen.
Es handelt sich um 16 Mark monatlich.
Wollen Sie mir entgegenkommen, Herr Mummelmann? In 14 Tagen haben Sie das Geld.
Ich habe mich bisher beherrscht, Herr Kiebis. Sie sind mir verschiedentlich grob gekommen. Sie sind heute höflich, das ist ein Fortschritt. Aber alles hat seine Grenzen.
Sehr richtig.
Ich mache Sie darauf aufmerksam, Herr Kiebis, dass ich Sie, wenn Sie in einer Stunde noch hier sind, mit Polizeigewalt aus dieser Wohnung entfernen lasse.
Der Ausgang dieser Unterredung ist für mich eine große Enttäuschung.
Ich verzichte auf Ihre Redensarten, Sie jämmerlicher...
Herr Mummelmann!
Herr Kiebis!
Ein Mann wie Sie, Herr Mummelmann, der eine soziale Stellung hat wie Sie, der aussieht wie Sie, der auf Menschen wirkt wie Sie, speziell auf Frauen. Was ist denn, Herr Mummelmann?
Was meinen Sie damit?
Mein Gott, man macht so seine Beobachtungen, nicht wahr?
Was für Beobachtungen?
Man hat Augen im Kopf.
Hat man Ihnen etwas erzählt?
Erzählt gerade nicht, aber immerhin, ich muss schon sagen, Andeutungen sind...
Dieses verdammte... verdammte Frauenzimmer.
Bitte?
Glauben Sie dieser Person kein Wort?
Na, kein Wort ist vielleicht etwas übertrieben.
Ich rechne selbstverständlich auf Ihre Diskretion.
Es würde mir sehr leid tun, Ihr Familienleben zu zerstören, Herr Mummelmann.
Meine Frau vertraut mir.
Es ist immer gut, wenn man das Vertrauen seiner Mitmenschen besitzt.
In 14 Tagen, sagten Sie, werde ich das Geld bekommen können?
Es kann auch eventuell 1 bis 2 Monate dauern.
Aber länger bestimmt nicht?
Das ist zurzeit nicht anzunehmen.
In 1 Monat komme ich wieder.
Empfehlen Sie mich Ihrer Gattin. Grüßen Sie das Kleine.
Guten Morgen, Herr Kiebes.
Guten Morgen, Herr Mummelmann.
Die beiden, die für die Reihenfolge verantwortlich sind, spielen insgesamt 14 Rollen, eine Schauspielerin, ein Schauspieler. Sie führen durch das Stück, das ja auch nicht einfach nur eine Nummernrevue sein will. Und das ist nicht trivial. Wie bettet ihr die beiden ein?
Naja, erstmal sind sie die beiden, die immer wieder auftauchen, weil man braucht etwas, woran man sich halten kann. So. Da kommt noch dazu, dass ich eine Vorliebe dafür habe, dass man auf der Bühne sieht, dass es Bühne ist. Im Original waren das ganz viele verschiedene Darsteller, die winzig kleine Rollen spielen. Aber mir gefällt sowas. Ich finde, das können wir im Theater. Das ist der Unterschied zwischen Theater und Film. Im Theater können wir etwas behaupten. Wir können einen Stuhl hinstellen und sagen, das ist der Thron der Königin von England und alle kämpfen darum und alle werden das akzeptieren. Oder ich bin der König oder ich bin die Königin, was auch immer. Und deshalb mag ich die Spielform, wenn ich sehe, dass eine Frau reinkommt und sagt, ich bin jetzt der Portier dieses Hauses, dann sagen wir alle, gut, dann machen wir das. Und das ist interessant, weil das kann Theater und im Grunde kann das Film nicht.
Was kannst du uns zum Bühnenbild und zu den Kostümen erzählen? Toto, den kennen wir am Heilbronner Theater. Seine Fantasie, seine Liebe zum Detail, wie darf er sich bei dieser Kabarettrevue einbringen?
Der Toto hat eine sehr interessante Ansicht eines Berliner Innenhofes sozusagen gemacht, die allerdings liegt. Das kann man sich jetzt kein Mensch vorstellen, das muss man sich angucken. Gleichzeitig bleiben wir vom Stil her gerade in den Kostümen in den 30ern, was zur großen Freude von Toto und der Schneiderei liebevoll ausgeführt wird. Ansonsten ist es ein gar nicht so unkomplexes System an fahrenden Wagen, die in diesen Hofblick hineinfahren können, sagen wir es mal so.
Die zentrale Frage dieser Kabarettrevue, wie werde ich reich und glücklich, wird sie denn tatsächlich in dieser Aufführung letztendlich beantwortet? Das ist für heute meine letzte Frage an den Regisseur Thomas Winter.
Glück ist kein Zustand. So ist das Leben. Man versucht es zu kontrollieren. Man versucht zu sagen, ich habe alles im Griff. Aber das wird nicht funktionieren, weil wenn alles so bleibt, wie es ist, dann ist Stillstand. Und Spolianski und vor allen Dingen Joachimsson haben es dann geschafft, das in einem Song auf ganz einfache Weise zusammenzubringen. Und wenn man das an sich ranlässt sozusagen, finde ich, dann merkt man das. Wenn sie sagen, so ist das Leben eben, weil das Leben eben so ist. Weil das Leben eben ohne Leben gar kein Leben ist. Und man darf nicht vergessen, dass es auch nicht ewig dauert, das Leben. Und dann sitze ich schon da und denke, ja, wenn man aufpasst, dann weiß man es. Ich weiß nicht, ob man das Rezept findet, aber es gibt so ein paar Dinge, die sollte man nicht zu oft vergessen.
Eine deutsche Kabarettrevue aus dem Jahr 1930 im Theater Heilbronn. Wie werde ich reich und glücklich? Von Felix Joachimsson und Mischa Spolianski. Damit verabschiede ich mich von Ihnen, nicht ohne auf die nächste Folge der Hörbühne hinzuweisen. Um das Leben der Künstlerin Camille Claudel geht es im Stück »Freiheit ist ein anderer Ort«. Das Solo mit Regina Speiseder wird im Salon 3 gezeigt und im nächsten Podcast werde ich es dann vorstellen. Bis dahin, machen Sie es gut. Ihre Katja Schlonski.